Ja, mit diesen Geschichten. Ich weiß nicht, wer von euch auch schon die Gedanken hatte. Als Kind war es einfacher. Einfacher, wenn man von so einem Goliath steht, zu denken, ja, stimmt, in der Bibel steht die Geschichte. Ich habe mich manchmal schon zurückgewünscht in die Zeit, wo man einfach so ganz einfach hat können nehmen und glauben. Und für uns Erwachsene ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Wir wollen über den grossen Gott nachdenken. Und wenn ihr das gelesen habt auf diesem Flyer, habt ihr vielleicht auch gemerkt, ja, so einfach. So einfach wie mit dem grossen Goliath ist es oft nicht. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und noch ein paar Eigenschaften mehr beschreibt die Bibel von unserem Gott. Eigenschaften, die unsere Vorstellungskraft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wo meine Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir zum Teil gar nicht so viel darunter vorstellen. Und die Frage heute Abend ist, sind das einfach kühne Behauptungen? Oder finden sich dafür irgendwo konkrete Hinweise? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Mit der Vorstellungskraft ist es so eine Sache. Wenn ein Kindergärtler über etwas wirklich Grosses reden will, dann fängt er die Zahlen an aufzählen. Tausend, tausend, hundert Millionen, tausend, tausend, zehn. Irgendwie so haben das meine Kinder alles gemacht. Ich habe jetzt einen Vierjährigen daheim, die macht das dann nachher. Zählt auch auf von tausend, tausend Millionen viel. Und Noel schaut am Schluss ganz unsicher uns Erwachsene an und fragt, Papi, ist das viel? Ja, es ist viel. Und irgendeiner bringt uns die Schule so weit, dass wir das richtig auf die Reihe kriegen und nicht mehr von tausend, tausend Millionen reden, sondern wissen, 6 Millionen, und dann kommt Milliarden, dann kommt Billionen und dann kommt irgendeiner 10 hoch 27 oder so. Wir bringen das mit den Zahlen auf die Reihe, wissen, wie viel Null eine Zahl hat. Das heisst aber noch lange nicht, dass wir uns vorstellen können, wie gross die Zahl ist. Ich habe gelesen, um ein Beispiel zu machen, und ich hoffe, die Zahl ist nicht mehr ganz aktuell, weil es ist eigentlich auch erschütternd. Ich habe gelesen, pro Jahr landen 160 Millionen Tonnen Abfall in der Nordsee. Also die Zahl verstehe ich. 160 Millionen. Weiss ich, wie viel Null das hat? Weiss auch, dass eine Tonne 1000 Kilo hat? Aber der Berg, sich vorzustellen. Also ich stopfe meinen Abfallsack immer gut, weil mit Abfallgebühren reuen. So 10 Kilo bringe ich wahrscheinlich rein. Das heisst ja mal, dass eine Tonne der 106 sind. Etwa so einen Anhänger voll oder so, wie er unten in der Tiefgarage steht. Das kann ich mir noch vorstellen. Eine Million Tonnen. Die Rechnung ist nicht so schwierig. 100 Millionen Säck. Wie gross ist der Berg? Mögen die noch in diesen Saal oder nicht? Und wenn man sich die ganze Zahl von 16 Milliarden Säck sich vorstellen will, müssen wir sagen, Zahlen kennen wir, aber das Vorstellungsvermögen, ich rede jetzt mal für mich, reicht nicht. Und was tun? Ja, was dann alles in den Medien gemacht wird, wenn die armen Journalisten so eine Zahl müssen kommunizieren, dann brechen sie ja das ab irgend in eine anschauliche Illustration. 160 Millionen Tonnen Abfall entspricht einem Güterzug, der anderthalb Mal um die Welt reicht. Anderthalb Mal um die Welt ein Zug, voll Abfall. Gut, ob man sich jetzt besser vorstellen kann, weiss ich nicht, aber wir wissen, es ist sehr, sehr viel. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, die Dimension übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und ich finde es faszinierend, dass die Bibel ganz ähnlich vorgeht. Sie redet nicht über Abfall, sondern über Gott. Aber wenn sie über Gott redet und seine Grösse fassen will, genau gleich vorgeht und bildhafte Vergleiche sucht, um die Grösse von Gott irgendwie uns verständlich zu machen. Ich lese aus Jesaja, dem Prophet Jesaja, Kapitel 40, Vers 12 und dann gehen noch ein paar Verse weiter. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Oder die Weite des Himmels mit seiner Handspanne bestimmen? Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemand, bei dem er Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnis vermittelt werden? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind die Völker nur wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Staubkörnchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Und jetzt kommt ein besonders schöner Vergleich, der gefällt mir wirklich. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen, das haben die Trümmer gemacht, aber dann war alles noch bewaldet, und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Und das Fazit, das der Prophet zieht, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Wir sollten uns nichts vormachen. Nur weil wir begriffen haben, Ausdrücke, heisst das noch lange nicht, dass wir verstehen, was diesen Begriff zugrunde liegt. Wir können uns unterhalten über Allmacht. Wir können darüber philosophieren, darüber nachdenken. Wir können sagen, findest du das gut, findest du es schlecht? Aber wirklich verstehen, was das beinhaltet, wer kann das? Ja, unser Mittler eben in diesem Fantasiezahlenalter war und aufgezählt hat, 1000 Millionen und so weiter, ihr kennt es. Habe ihm mal helfen und habe gesagt, schau, wenn du 8 nimmst und ableist, gibt es ein neues Zeichen und ihr Erwachsene wisst, was das bedeutet. Das bedeutet unendlich. Sag einfach unendlich, dann kannst du dir all die Zahlen sparen. Er hat also eine gute Idee gefunden, egal. Praktisch, man muss nicht lange aufzählen. Es ist aber nicht lang gegangen, bis eine Frage kam. Ja, unendlich plus 1. Das müsste ja dann mehr sein als unendlich. Und schon ist man wieder im gleichen gefangen, dass man aufzählt, 1000 und so weiter. Und übrigens hat man im Mittelalter genau mit dem Gleichen sich beschäftigt, wenn man nichts anderes zu tun hatte in dem Kloster, hat man diskutiert und debattiert, ist es einem allmächtigen Gott wohl möglich, einen Stein zu schaffen, der so schwer ist, dass Gott ihn nicht mehr auflüpfen kann? Spannende Frage. Etwa die gleiche ist unendlich plus 1 mehr als unendlich. Gott sagt, gibt es überhaupt einen passenden Vergleich für meine Grösse? Und ein paar Kapitel weiter hinten kommt die Aussage noch zugespitzter. Ich bin Gott. Neben mir gibt es keinen. Ein Gott, dem nichts gleicht. Wir können noch lange Vergleiche suchen. Das ganze Meer in der Hand und den ganzen Himmel gemessen mit den zwei Fingern. Letztlich gibt es keinen Vergleich. Ein Gott, dem nichts gleicht. Und eigentlich könnte man das ja so formulieren. Es gibt den Schöpfer, der alles gemacht hat. Und neben ihm gibt es nur noch eine andere Kategorie. Das, was er gemacht hat. Und das ist grundsätzlich anders. Der schafft und das, was geschaffen ist, da gehören wir dazu, da gehören auch dir dazu, die ganze sichtbare Welt. Grundsätzlich anders. Wir können unserer Geschaffenheit gar nicht entfliehen und uns in eine Dimension aufschrauben, wo wir über den kompetent nachdenken, der geschaffen hat. Das geht nicht. Wenn es um einen Schöpfer geht, sind wir ganz von Offenbarung abhängig. Ganz von dem, was er uns zeigt. Und der Mensch, wir brauchen Demut, das immer wieder zu anerkennen. Das Geschaffene und der Schöpfer ist etwas anderes. Ich kann verstehen, dass jemand jetzt einwendet und sagt, ja gut, so kann man argumentieren. Aber das sind ja einfach kühne Behauptungen. Vom Flyer hat es irgendetwas geheißen von Hinweis. Wo sind die? Es probiert ganz vorsichtig zu formulieren. Nicht Beweis. Ich persönlich glaube, Gott kann man nicht beweisen. Genau wegen dem, was ich gesagt habe. Weil wir im Geschaffenen unmöglich aus dem rauskommen, zu dem, was schafft. Aber Hinweis gibt es. Weil Gott, was sich offenbart hat, hat sich nicht in Paragraphen offenbart oder in irgendwelchen Dogmen, die hier vom Himmel runtergeschwärbt sind, sondern Gott hat gehandelt. Gott ist in die Geschichte der Menschen hineingekommen. Und so wie keiner von uns Gravitationskraft je gesehen hat, und sonst dürften wir es gerne nachher beschreiben, wie die echt aussieht, grün oder blau oder was, keiner von uns hat die Kraft je gesehen. Und trotzdem glauben wir daran. Warum eigentlich? Recht simpel, weil wir jetzt zurzeit nicht im Raum rumschweben, sondern jeden Tag erleben, wie Gravitationskraft uns am Boden festhaltet. Kraft kann man nicht sehen, aber die Auswirkungen davon erleben sehr wohl. Die Allmacht, die Allwissenheit, die Allgegenwart von Gott kann man nicht sehen, aber die Auswirkungen davon als Hinweise kann man sehr wohl wahrnehmen. Der hat gesehen, dass ich aus dem Jesaja-Buch zitiert habe. Jesaja 40 und jetzt 46. Die Aussagen über die Grösse von Gott stehen nicht in der Bibel, damit wir ein bisschen philosophieren und uns den Kopf zerbrechen über etwas, was wir nicht können. Die Aussage über die Grösse von Gott steht unmittelbar im Zusammenhang von einer Zusage, dass Gott seinem Volk helfen will. Im Kapitel 39 begegnet der Prophet nämlich am damaligen König von Israel, also von Juda, und König Hiskia. Und er sagt ihm etwas voraus. Er sagt, eines Tages werden Babylonier kommen und alles, was wir haben, rauben und das ganze Land zerstören. Wir befinden uns in einer Zeit 700 vor Christus ungefähr.
Babylonier als mächtiges Volk hat es dann gar nicht gegeben, weil die Assyrer waren die, die ständig angeklopft haben und das Gold mitgenommen haben. Juda hat das gerade erlebt, ein paar Jahre vorher, wie die 10 Stämme von Israel weggeführt worden sind. Der Prophet steht da und redet von Babylon. Und die Bibel beschreibt nachher, und das können wir auch in der Geschichte, in der Archäologie nachverfolgen, dass es tatsächlich so gekommen ist. Babylonier, die Assyrer als Weltreich abgelöst haben. Und 100 Jahre später passiert genau das, was der Prophet vorausgesagt hat. Und das Verblüffendste ist, dass der Prophet ja nicht nur voraussagt, wer als Find der mal hier vor den Toren wird stehen, sondern sein Blick geht sogar noch weiter. 180 Jahre voraus. Und er erzählt im Kapitel 44, auch noch grad, wer das Volk Israel wieder befreien wird und zurückbringen wird. Der König Kyros. Das ist nicht gerade ein israelitischer Name, er ist nämlich auch kein Israelit gesehen, sondern der persische König. Wir kennen die Geschichte. 150 Jahre im Voraus nennt der Prophet den Namen vom Befreier. Das ist so verblüffend. Dass skeptische Leute verschiedenste Theorien schon aufgestellt haben, um zu erklären, wie hätte der Prophet das können wissen. Ja, die einfachste Erklärung ist, das ist gar nicht aus dieser Zeit. Es gibt einen zweiten Jesaja oder einen dritten Jesaja, da gibt es verschiedene Theorien. Die Diskussion füllt eigentlich Bibliotheken. Um irgendwie zu begründen, dass ein Zweiter, der das halt alles miterlebt hat, der den Namen ja natürlich kennt hat, das irgendwie noch ins Jesaja-Buch reingebracht hat. Die einfachste Lösung bei weitem wäre zu sagen, Gott ist allwissend. Er weiß, was in 100 Jahren passiert und er weiß, was in 150 Jahren passiert. Und er ist allmächtig. Er bringt Stand, dass es so rauskommt, wie er es vorausgesagt hat. Wir können sagen, wir erleben hier eigentlich, was der Prophet Jesaja im 46. Kapitel sagt. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lang im Voraus verkündige ich die ferne Zukunft. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Ja, ich glaube persönlich an die Einheit vom Jesaja-Buch, aber die Diskussion ist komplex. Die können wir nicht führen in 5 Minuten, wo es noch bleibt. Ist aber auch nicht nötig. Weil die Bibel hat so viele solche Beispiele. Und ein paar löse sich tatsächlich schlicht nicht wegdiskutieren. Wir wissen, dass im Alten Testament im Prophet Micha der Geburtsort vom Messias vorausgesagt wird, Bethlehem. Das ist ja gerade der Witz vor Weihnachtsgeschichte, dass die Weisen beim Herodes auf einen falschen Ort kommen und die Gelehrten nachher den Ort herausfinden. Prophet Micha, wo lange vor Jesus gelebt hat, wie hätte er können wissen, wo der Messias auf die Welt kommt? Hat man das vielleicht dort auch reingeschmuggelt, nachträglich? Man hat längstens Schriften gefunden, die weit vor Jesus zu datieren sind. Die älteste Schriftrolle vom Prophet Micha ist aus dem Jahr 300 vor Christus, super datiert, mit allen wissenschaftlichen Methoden, die man heute hat. Das kann man nicht bestreiten, dass hier eine Prophezeiung im Wort Gottes drinnen ist, die 300 Jahre im Voraus, mindestens, dann ist der Text, die Schriftrolle geschrieben worden, schon gewusst hat, der kommt in Bethlehem auf die Welt. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Sagt Gott, der Prophet Jesaja. In Bezug auf das Leben von Jesus gibt es ungefähr 300 Voraussagen im Alten Testament. Und es ist klar, es sind nicht alle gleich deutlich, nicht alle gleich eindrücklich, aber vieles lässt uns staunen. Allein an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt wird, erfüllt sich Folgendes, dass ein Freund ihn verratet. Steht im Psalm 41. Dass der Lohn für einen Verrat 30 Silberstücke beträgt. Steht in Sacharja 11. Dass die Füße und die Hände durchbohrt werden. Eine Todesart, die der David, der den Psalm 22 geschrieben hat, noch gar nicht kennt hat. Dass seine Kleider aufgeteilt werden. Dass man das Los darüber wirft. Ebenfalls im Psalm 22. Dass seine Beine gebrochen werden. Psalm 34. Dass er seitlich durchbohrt wird. Sacharja 12. Ich könnte noch einige mehr anfügen, wenn wir Zeit hätten. Ist Gott allmächtig? Ist Gott allwissend? Beweisen kann ich es nicht. Ich kann nicht in die Dimension hinein, wo Gottes Dimension ist. Aber so wenig Gravitationskraft spüre, kann ich einfach staunen. Dass im Wort Gottes, in der Bibel, sich zeigt, dass da Voraussagen da sind, die tatsächlich so eingetroffen sind. Und wenn ich es angetönt habe, bei lang nicht allen kann man diskutieren, hat da nachträglich irgendwie so, sondern viele sind ganz klar. Kein Beweis, natürlich nicht. Aber Hinweise. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Und wir können mitverfolgen, wie es eintrifft. Das ist der eine Teil der Antwort. Und der zweite Teil möchte ich nur antönen. Wir können bei anderen beobachten, Gottes Allmacht, ihre Geschichte. Oder wir können es auch selber erleben. Und das möchte ich uns eigentlich immer wieder empfehlen. Als der Apostel Johannes sein Evangelium fertig geschrieben hat, schreibt er Folgendes. Dieser Bericht ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir über Allmacht und Allwissenheit und Ewigkeit und weiss nicht was alles philosophieren. Ich glaube, es ist ihm nicht einmal so wichtig, ob wir das wissen. Ihm geht es um etwas anderes, dass wir ihn erleben. Selber erleben. Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Das steht hier in diesem Vers. Glauben, dass Jesus der Christus ist. Der Erretter, der Erlöser. Der Sohn Gottes, der gekommen ist. Das Kreuz ist ein bisschen verdeckt. Der auf die Welt gekommen ist, um uns einen Weg aufzumachen zu Gott. Jeder von uns, der sich aufmacht, darf in ganz zaghaften Schritten sich hier Gott nähern. Er darf sagen, Gott, Glauben würde ich das vielleicht noch nicht nennen, was ich in mir finde. Eine Hoffnung, dass es dir gibt. Zeig dich doch. Offenbar du dich mir. Lass mich erfahren, dass es dich gibt. Und so ist Reden mit Gott eigentlich ja das, was wir Beten nennen. Und wer betet, der erlebt. dass Gott antwortet. Und zu dem möchte ich einladen. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist ein ewiges Leben. Ein Leben in einer Freundschaft mit Gott. Ein Leben, wo unsere Schuld und Sünde vergeben. Ein Leben, wo Jesus selber den Weg dazu aufgetan hat. Ich möchte gerne beten. Beten und einfach einladen. Einladen dazu, sich selber aufzumachen, immer wieder neu. Und ich klammere, das ist auch für die, die schon lange an Gott glauben. Immer wieder neu muss der Glauben durchbrechen. Wir beten, dass Jesus uns zu Hilfe kommt, an ihn zu glauben. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du dich nicht unbezügt gelassen hast. Sondern dass du dich offenbarst und offenbart hast, in dem, dass du eine Geschichte geschrieben hast. In dem, dass du zuerst mit einem Mann und dann mit einer Familie und dann mit einem ganzen Volk sie hast erleben lassen, was für ein Gott du bist. Und wir staunen einfach, wenn wir diesen Hinweisen nachdenken, dass du wirklich allmächtig bist. Dass das, was du dir vornimmst, dass das geschieht. Und fast auf der ersten Seite der Bibel steht, du wirst mal einen Erlöser schicken. Und auch das ist geschehen. In Jesus. Und so möchte ich danken, dass wir heute Abend beten dürfen. Zu dir, Jesus. Und die dürfen bitten, hilf du uns im Glauben. Und wenn heute Abend da Leute sind, die ganz an verschiedenen Orten stehen mit ihrem Glauben, Jesus, dann weiss ich eins. Mit jedem Einzelnen kannst du einfach den nächsten Schritt gehen. Danke dir dafür. Amen.